Bandencheck, der Eishockey-Podcast mit Marco, Puffy und Jörg. Servus und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe vom Bandencheck und nicht erschrecken, ich bin auch mal wieder mit dabei. Genauso wie der Puffy.
Servus Jörg, freue mich ganz besonders, dass du wieder bei uns mal mit am Start bist nach gefühlter 22 Wochen Abstinenz.
Servus. Ja, servus. Und der Marco.
Ja, servus, hallo, grüßt euch miteinander, hi, Bäuerchen, Burschen. Wie geht es euch?
Uns ja, die können jetzt nicht antworten, aber ich sag mal gut.
Uns geht's gut. Wie es denn da draußen geht, wissen wir nicht, aber wir sind ja nicht zu dritt heute. Man glaubt's ja nicht. Wir legen noch einen oben drauf und haben uns eine Gästin eingeladen. Sie ist, wie wir jetzt gehört haben, schon zum eigentlich 9. Mal deutsche Meisterin in der Eishockey-Welt der Damen geworden. Und war jetzt auch vor kurzem in dem ein oder anderen Magazin, auf das der Puffy dann noch zu reden kommt. Herzlich willkommen, Julia Zorn.
Hi, servus, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Und erstmal Gratulation zum 8. bzw. 9. deutschen Meisterschaftstitel.
Das ja, läuft, vielen Dank.
Läuft ja gut.
Ja, ich würde sagen, ja, das läuft mehr als gut.
Ich möchte mich nicht beschweren.
Super.
Ja, mich persönlich wird ja als erstes mal interessieren, wie man als, vor allen Dingen als Frau dazu kommt zu sagen, hey, Eishockey, das ist genau meins.
Also in meinem Fall kann ich jetzt nur sagen, war es so, dass mein Sandkastenfreund damals Eishockey gespielt hat und mein Bruder oder einer meiner Brüder war damals Fußballtrainer und ich habe dann zu meiner Mom gesagt, nachdem sie mich ins Ballett gesteckt hat, das möchte ich nicht mehr machen. Ich würde jetzt gerne entweder mit meinem Bruder mit zum Fußball gehen oder mit meinem Sandkastenfreund zum Eishockey. Und ich durfte dann im Sommer, das war damals nämlich tatsächlich Sommer, witzigerweise, war in Germering, da wo ich aufgewachsen bin und wo ich angefangen habe, gab es so ein Inline-Hockey-Parkett damals. Und da gab es so ein Camp und dann durfte ich da mitmachen und sie hat mich halt da reingesteckt in der Hoffnung, dass ich es dann vergesse, wenn die Eishockey-Saison wieder anfängt. Der Plan ist so semi-gut aufgegangen und jetzt spiele ich immer noch.
Ja, aber es ist ja sehr cool. Also gerade, also ich bin ja selbst aus dem Süden Deutschlands, aus Bayern, und da ist ja die Inline-Hockey-Fraktion gerade in deiner Gegend ja auch ziemlich stark. Jetzt hast du natürlich deine Eishockey-Karriere im Tor begonnen. Jetzt bist du, ich glaube, bis 2008 warst du noch als Torhüterin und bist dann in den Sturm gewechselt. Marco und ich sind ja auch zwei alte Eishockey-Torhüter und im Feld wären wir, glaube ich, nicht ganz so gut aufgehoben. Wie kam es dazu?
Ja, eigentlich, es gibt jetzt nicht so den Grund, den ich benennen kann, aber vielleicht so mehrere Faktoren, die in diese Entscheidung ein bisschen reingespielt haben oder die Entscheidung beeinflusst haben. Das war zum einen, wir sind mit Planeck dann irgendwann relativ gut geworden. Es gab dann auch mal so ein paar blöde Ergebnisse, wo wir halt mal 16-0 gewonnen haben. Du stehst als Torwart da hinten drin 60 Minuten und denkst dir so, cool, und was habe ich eigentlich heute gemacht? Und da habe ich irgendwie gemerkt, ja, das hat mir irgendwie nicht mehr so getaugt. Und dann habe ich gemerkt, boah, die Ausrüstung nervt mich und man kann sich eigentlich überhaupt nicht bewegen. Und ja, mir war das, ich weiß nicht, das war natürlich am Anfang auch ein Stück weit jetzt nicht beängstigend, würde ich nicht sagen, aber komisch einfach für mich, weil ich war ja einfach super lange Torwart. Das war das, was mir die letzten, ja, 15 Jahre brutal viel bedeutet hat, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich wurde als Torwart ausgebildet, meine Eltern haben da brutal viel Zeit und auch Geld ja reingesteckt in das Ganze und dann sozusagen, ja, macht mir keinen Spaß mehr. Und dadurch, dass ich im Sommer halt immer, ich glaube, bis ich 15 war oder so, immer Inline-Hockey im Feld war, wusste ich so, okay, das wäre sowas, was mir taugen würde. Und ich hatte dann damals Glück, dass ich da so, ja, sagen wir mal, mehr oder weniger reingerutscht bin in das Ganze. Es war jetzt auch nicht so, dass ich mir gedacht habe, boah, cool, jetzt bin ich kein Torwart mehr, sondern jetzt bin ich direkt Spieler und das kann ich auch voll gut, sondern es war einfach eher so, ja, ich bin da so reingerutscht, sage ich jetzt mal, und ich bin dann auch ganz, ich glaube fast 3 Jahre mehr oder weniger mit 2 Eishockeytaschen durch die Welt getingelt, weil wir halt auch oft gar keinen, also wir hatten im Verein zum Beispiel nur ein Torwart, Das heißt, ich war dann immer noch Backup-Torwart und dann gab es auch mal so ein Jahr, da war ich quasi bei den Jungs im Tor noch, weil da war ich für Spiele einfach zu schlecht zu dem Zeitpunkt und habe aber bei den Frauen schon im Feld gespielt und also so eigentlich, ja, es war so eine Entwicklung über 3 Jahre hinweg, würde ich mal sagen. Mhm. Und genau, ich bin aber ganz froh, dass es dann doch irgendwie noch so positiv geendet hat, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich dann noch mal so erfolgreich in dieser Stürmerrolle sein kann.
Ja, man muss aber auch den Hut dafür ziehen. Ich meine, wie gesagt, Marco und ich sind beide Torhüter und wenn du das ewig machst, bei Marco war es andersrum, wir haben immer 16-0 verloren. Wir hatten schon ein bisschen zu tun. Nein, Spaß, aber um Gottes Willen, so schlimm war es jetzt nicht. Aber Hut ab davor, sich dann im Feld zu etablieren, weil das sind ja dann Laufwege, es sind dann einfach anders. Du musst dich erstmal eingrooven. Deswegen Respekt davor auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank.
Ja, Puffy hat absolut recht. Also der Wechsel vom Tor ins Feld, der ist natürlich mega krass. Und er hat gerade gesagt, sich dann so zu entwickeln. Und für die, die von Julia Zorn bisher noch nicht so viel gehört haben, du bist ja nicht nur spielst du Frauen-Bundesliga in Planegg, sondern du bist Kapitänin der Eishockey-Nationalmannschaft. Du hast für die Eishockey-Nationalmannschaft an Olympia teilgenommen. Also du hast ja eine wahnsinnige Karriere hingelegt und wie gesagt mittlerweile 9 Titel, die du da auch im Frauenbereich gewonnen hast. Das ist ja absolut herausragend und ich denke, sucht natürlich irgendwo auch seinesgleichen. Aber du hast bei den Jungs angefangen, so ist es ja in Deutschland, ne? Wenn du als Mädchen, und wir wollen auch gerne Mädels animieren, mit Eishockey anzufangen, weil das ist einfach wahnsinnig cooler Sport. Aber am Anfang spielst du das ja in männlichen Nachwuchsmannschaften, bevor es irgendwann deine eigene Frauenklasse gibt, aber das ist ja dann vermutlich schon fast die Erwachsenen. Wie war das für dich? Waren die Unterschiede von Anfang an riesig? Hat sich das in den letzten Jahren, ist das enger geworden? Habt ihr Frauen aufgeholt? Weil ich finde, ihr habt eine wahnsinnige Entwicklung genommen, das sieht man ja auf dem Eis. Wie waren die Unterschiede für dich dort?
Ja, also es ist so, dass in Deutschland wirklich jedes Mädchen erstmal, ich würde es jetzt gar nicht den männlichen Nachwuchs, ich würde es einfach den Nachwuchs nennen, er ist nämlich gemischt am Anfang, weil Mädchen ja genauso anfangen dürfen wie die Jungs. Ist genau. Natürlich jetzt aber kein Geheimnis, dass es überwiegend Jungs sind, also dass mehr Jungs einfach anfangen. Zu meinem Zeitpunkt damals war es so, dass man ab 13 in die Frauen-Bundesliga wechseln konnte, beziehungsweise eine, also das heißt im Frauen-Eishockey dann Doppellizenz, ähnlich wie Männer-Eishockey eben mit den Förderlizenzen machen kannst. Die kannst du so lange machen, wie du im Nachwuchs spielen kannst. Heißt jetzt aber nicht, also weil du gesagt hast, es ist wahrscheinlich dann die Frauen, also es ist dann die Frauenliga, das heißt, man ist dann mit 13. Frauen. Ja, genau, also es gibt halt nur die Altersklasse Frauen, Punkt. Was anderes gibt es nicht in weiblicher Form drunter. Das heißt, man kommt jetzt mit 13 dahin und ja, ist natürlich körperlich und einfach vom Spielerischen noch total unterlegen und sieht da jetzt erstmal kein Land in dem Sinn, aber man hat halt die Chance, da vielleicht schon so ein bisschen reinzuschnuppern, mal bei einem Training mitzumachen, mal in den Trainingslager mitzufahren und ja, den Einstieg da so ein bisschen zu bekommen. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich eigentlich immer Jungstrainer hatte oder männlich, also in den Nachwuchsmannschaften, die ja, auf mich gebaut haben, auf mich gezählt haben, mich gefördert haben und konnte tatsächlich, bis ich halt 21 war, noch im männlichen Nachwuchs parallel spielen. Das hat sich dann natürlich in der Zeit so ein bisschen geschiftet. Am Anfang mehr Jungs, bisschen Frauen, dann so 50-50 und dann natürlich mehr Frauen, weil man in so einem Frauenteam dann halt auch irgendwie eine andere Rolle bekleiden kann, sage ich jetzt mal. Ich hatte nie Probleme mit meinen Mitspielern. Ich bin immer gut aufgenommen geworden. Und es geht halt bei so Kleinigkeiten los.
Ja, das, wir sehen es ja auch bei uns, jetzt auch gerade bei der Eintracht in der zweiten Mannschaft sind oft Frauen dabei und da hast du natürlich schon das Problem, die müssen sich woanders umziehen, die müssen woanders duschen, was aber auch vollkommen normal ist. Also von dem Aspekt her ist es dann schon schwierig, das Ganze zu begleiten. Jetzt hast du 2011 und 2016 hast du zum Aufstieg der Damen in die Top-Division beigetragen. Hat man so gelesen, zumindest. Wie empfindest du solche Momente für dich selbst? Ich meine, es sind ja besondere Momente, die man hat und wenn man mit einem Tor oder mit einem Assist zu sowas beiträgt, hat man doch schon ja, mit Sicherheit das ein oder andere gute Gefühl dabei, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die Aufstiege in die Top-Division mehr wert waren als ein Klassenhalt in der Top-Division zum Beispiel. Jede WM hat was Besonderes, jede WM hat ihre eigene Zielsetzung. Und ich glaube, ja, gerade so die ersten Jahre, wo ich dabei war, waren wir halt so ein bisschen so eine Fahrstuhlmannschaft, aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen, Aufstieg mal verpasst. Und ich glaube, wir konnten uns jetzt aber über die letzten Jahre eigentlich ganz gut in der Top-Division etablieren. Und das finde ich ist jetzt auch ein ziemlich gutes Gefühl, als wie nochmal aufsteigen zu müssen.
Ja, das glaube ich auch. Jetzt sprecht ihr im Vorlauf von so einer WM oder von solchen Spielen über die Ziele, die ihr habt? Also ist zum Beispiel ist da eine ganz klare Ansage für Aufstieg oder wird da im Vorhinein gar nicht drüber gesprochen?
Also bei uns war immer klar, bei den Division 1 WMs direkt wieder nach oben, was anderes zählt nicht.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch richtig. Du brauchst da Ziele, um dein Ziel ja zu verfolgen. Jetzt ist natürlich Fußball in Deutschland sehr stark wahrnehmbar und Eishockey ist jetzt, sage ich mal, aufgrund der Präsenz vom Fußball auch ein bisschen abgerutscht, was die Medienpräsenz anbelangt. Wie nimmst du denn Frauen-Eishockey in der Öffentlichkeit wahr? Wie ist das in den letzten Jahren bei euch irgendwo gelaufen? Wie kommt es bei euch an?
Na, ich würde jetzt mal sagen, dass ich es wahrscheinlich noch mal anders wahrnehme wie jeder Außenstehende, weil ich halt einfach involviert bin und eine Beteiligte bin und natürlich jeden noch so kleinen Artikel vielleicht eher schneller zugetragen bekomme oder auch über die sozialen Medien natürlich meinen ganzen Mitspielerinnen folge und da noch mal anders vernetzt bin. Aber ich würde sagen, so generell hat sich's jetzt, also ich fand jetzt gerade diese Saison um das Final Four Turnier bei uns, da war eine coole Medienberichterstattung, viele Anfragen in den Medien über alle Vereine, über alle Spielerinnen verteilt. Und das war natürlich wie so ein kleiner Boom. Und ich habe das auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Also da wurde auch gesagt, ja, dass rund um das Final Four eben so die ganzen Social-Media-Abteilungen echt voll waren vom Frauen-Eishockey. Und ich glaube, das war mal für uns ganz cool zu sehen. Und ich glaube jetzt, dass es ja auch in dem Sinn, sage ich jetzt mal ganz blöd, keinen gestört hat, dass so viel über die Frauen kam. Dass man jetzt sagt, oh ja, das interessiert ja jetzt gar keinen hier. Und aber generell muss man sagen,
man hat es echt positiv wahrgenommen, weil ich auch finde, rund um das Turnier hat der DEB das halt auch wirklich nach außen getragen. Das ist nicht so am Rande gelaufen, sondern ich finde, ihr wart Top-Thema für eine gewisse Zeit. Ihr habt euer Wochenende da gehabt und ich fand es cool, dass ihr da, also die Bilder, die entstanden sind und die Live-Übertragung, Livestream, ich konnte das Finale selber noch gucken. Mega gut.
Absolut, also ich meine, da muss man dem Verband auch echt ein großes Lob aussprechen. Es war ja nicht das erste Final Four, was so ausgerichtet worden ist. Das gab es ja ganz früher, bevor die Playoffs bei uns waren schon mal. Und das wurde medial, glaube ich, echt ganz cool aufgezogen und hat auch dem Ganzen einen guten Boom gegeben. Ist nur eigentlich schade, weil gerade jetzt die Saison gab es eigentlich von fast jedem Bundesligaspiel einen Livestream, dass das halt quasi jetzt so ein bisschen spät kam in der Saison. Jetzt hofft man natürlich, dass man den Schwung so ein bisschen mitnimmt über den Sommer und das nächstes Jahr dann ja einfach beibehalten wird.
Ja, das hoffen wir auch. Also wenn der losgeht, also wir werden das raustragen, ne? Das, ihr bietet da einen echt guten Sport und coole Sache. Und du hast jetzt Final Four natürlich, haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Bedeutet, ihr habt euch am Wochenende 4 Mannschaften in Füssen getroffen, Tabellenplatz 1, 2, 3 und 4 der normalen Hauptrunde. Und 1 gegen 4 und 2 gegen 3 haben dann das Halbfinale gespielt und dann Finale und mit euch als Sieger. In der Vorbereitung zu so einem Eishockeyspiel, jetzt kommt eine Playoff-Serie. Du weißt, wir spielen jetzt 3-mal gegen die Eisbären Juniors Mädels. Und dann wird doch festgelegt, ihr spielt ein Final Four. Ihr habt nur ein Spiel. Unterscheidet sich eure Vorbereitung auf so ein Spiel im Gegensatz zu einer Playoff-Serie deutlich? Oder habt ihr euch einfach gesagt, komm, dann machen wir es in einem Spiel?
Naja, also ich würde sagen, jetzt körperlich oder vom Teamtraining her unterscheidet sich das nicht. Mental aber auf jeden Fall. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, ich meine, seit November stand diese Entscheidung fest, dass das in dem Final Four ausgetragen wird, weil im November ja kurz zur Diskussion stand, ob die Frauenbundesliga weiterspielen kann oder nicht. Das heißt, jeder Verein in der Liga konnte sich seit November mental, sage ich mal, darauf vorbereiten, dass das genauso passiert. Es war jetzt keine Überraschung, dass man jetzt auf einmal eine Woche vorher sagt, oh, Playoffs sind abgesagt, jetzt geht's ins Final Four. Das ist ja auch aus dem Grund passiert, weil klar war, dass man die ein oder andere Spielverlegung haben wird und so hat man einfach nochmal 3 Wochen zusätzlich gewonnen. In der Zeit und die hat man jetzt letztendlich hinten raus ja auch gebraucht. Aber ich würde sagen, so von der körperlichen und sportlichen Vorbereitung unterscheidet sich das nicht, weil es ist einfach der Saisonhöhepunkt. Mental weißt du aber, okay, du hast dieses eine Spiel im Halbfinale und wenn du da nicht performst, dann, ja, blöd gesagt, kannst du den Sonntag auch in die Tonne treten, weil dann bist du halt nicht im Finale und das kann man auch nicht mehr rückgängig machen.
Ja, das ist absolut richtig. Ihr habt es gut gemacht, ihr habt das eine Spiel gewonnen und seid ins Finale eingezogen und habt da dann wieder gewonnen. Aber jetzt ist das Final Four rum, ihr seid deutscher Meister und damit ist eigentlich die Saison rum. Für dich und viele andere der Mädels noch nicht, denn ihr dürft euch jetzt trotz Pandemie, Corona und was es alles gibt, habt ihr die tolle Situation, dass ihr euch noch vorbereiten dürft auf die Frauenweltmeisterschaft. Und der DB ruft euch jetzt, so habe ich es mitbekommen, immer also wochenweise nach Füssen zur Vorbereitung. Du hast jetzt gerade, bist du glaube ich so am Ende deiner Ausgleichs, ein bisschen ruhigeren Woche zu Hause und nächste Woche geht es glaube ich wieder nach Füssen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber wie sieht jetzt eine Trainingswoche von Julia Zorn bei der Nationalmannschaft in Füssen denn nächste Woche zum Beispiel aus?
Ja genau, das hast du richtig gesagt. Also wir haben jetzt den ersten Vorbereitungsblock in Füssen schon hinter uns. Wir sind mit einem ziemlich großen Kader da reingestartet. Das waren jetzt glaube ich 30 plus 4. Einfach deswegen, ja, ich meine, man hat bei der U20 gesehen, wie schnell irgendwas passieren kann, dass viele Spieler dann nicht antreten können. Deswegen war es jetzt wichtig, erstmal einen großen Kader zu haben, um auch eben alle so ein bisschen im Eistrainingsbetrieb zu halten. Jetzt gab es bereits den ersten Cut. Am Montag starten wir in Füssen mit der Phase 2. Der Alltag in Füssen, ja, sagen wir mal so, wir nehmen mal jetzt beispielhaft jetzt die kommende Woche, die auf uns zukommt, ist pandemiebedingt natürlich auch ein bisschen anders wie sonst, weil jede Spielerin muss erstmal mit einem negativen PCR-Test schon anreisen. Es wird vor Ort dann erstmal direkt wieder getestet und man geht erstmal auf sein Hotelzimmer und verlässt es so lange nicht, bis eben ein weiteres negatives Ergebnis vorliegt, um eben da jetzt keine Fehler zu machen oder keine Sachen außer Acht zu lassen, weil einfach die Regeln von der IHF für die WM echt streng sind. Und das heißt, wir werden uns erstmal mit zwei Online-Workouts auf dem Zimmer begnügen und starten dann aber wieder ins Eistraining. Wir haben in der Regel zweimal Eistraining am Tag, zwei Kraftraum-Workouts dazu, mindestens eine Videobesprechung. Und Stand jetzt haben wir nächste Woche tatsächlich auch noch zwei Vorbereitungsspiele gegen Österreich in Füssen.
Ja, strammes Programm.
Absolut. Aber du hast ja das Final Four schon, haben wir ja schon durch, aber ich würde da mal habe dazu eine Frage. Was war euch überraschend, dass sich Berlin gegen Ingolstadt durchgesetzt hat? Habt ihr damit gerechnet oder hast du eher gedacht, Mensch, hier, Ingolstadt wird das Ding schon durchziehen?
Naja, sagen wir mal so, Ingolstadt ist definitiv als der Favorit in dieses Turnier gegangen, beziehungsweise die waren einfach Hauptrundenerster. Ich glaube, sie hatten letztendlich 3 Punkte Vorsprung auf uns. Kann jetzt auch sein, dass es mehr oder weniger waren, aber ungefähr 3. Da gehst du natürlich schon als Favorit rein und die hatten bis dato noch kein Spiel diese Saison gegen Berlin verloren. Aber wie ich vorhin schon angesprochen habe, in einem Spiel kann halt einfach unfassbar viel passieren. Du kannst einfach mal richtiges Scheibenpech haben und ja, dann kommt natürlich eine gewisse Anspannung und Nervosität dazu und auch gerade, wenn die Zeit dann irgendwann hinten raus knapp wird. Deswegen, klar war es ein Stück weit überraschend. Auf der anderen Seite haben die Berliner, glaube ich, dieses Jahr echt eine sehr starke Saison gespielt. Wir mussten es am eigenen Leib erfahren, wie es ist, gegen die zu verlieren. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, die haben das nicht im Kreuz. Deswegen so ganz, ganz, ganz überraschend dann doch nicht.
Ja, ich habe das ein bisschen verfolgt, weil der Trainer der Eintracht-Eishockey-Abteilung war früher Trainer der Berlin-Frauenmannschaft. Deswegen habe ich das so ein bisschen auf dem Schirm gehabt und für mich war das jetzt auch nicht klar, dass das Ingolstadt da verlieren würde. Aber mich würde mal interessieren, also ich weiß die Antwort darauf, weil ich war auch bei der Sportfördergruppe, bei der Bundeswehr. Jetzt, wie lässt sich denn die Bundeswehr und die Eishockey-Karriere miteinander verbinden? Wie sieht denn dein Alltag da aus?
Naja, was heißt, es lässt sich verbinden? Sagen wir mal so, ohne die Bundeswehr wäre in Deutschland als Frau keine Eishockey-Karriere möglich. Es sieht so aus, dass wir jetzt mittlerweile 16 Plätze haben bei der Sportfördergruppe, was das meiste ist, was wir je hatten. Und wir hoffen natürlich auch.
Welcher Sportfördergruppe bist du? Sorry, wenn ich die kurz unterbreche.
Die ganzen Eishockeyspielerinnen, wir können alle zur Sportfördergruppe in München.
Ach, München, okay, alles klar.
Genau. Und genau, die Bundeswehr ermöglicht uns eben, Eishockey professionell zu spielen. Das heißt, wir werden ganz normal besoldet, wie jeder normale Soldat auch. Und man macht quasi einen Laufbahnlehrgang. Also wir machen die Laufbahn der Feldwebelgruppe. Das sind insgesamt fünf Lehrgänge. Man fängt jetzt an mit Jahresverträgen. Mittlerweile kann man bei der Bundeswehr dann auch im, sagen wir mal, höheren Semester irgendwann auch einen Zweijahresvertrag bekommen. Wer diese Sportfördergruppenplätze bekommt, entscheidet in unserem Fall der Bundestrainer. Das heißt, also es ist erstmal eine Entscheidung, es gibt eine Zielvorgabe für den Verband, welche Ziele erreicht werden müssen. Das ist zusammen mit dem DOSB und mit dem BMI, dass man sagt, okay, nächstes Jahr muss die Olympia-Quali erreicht werden, dann kriegt ihr 16 Plätze. Und diese 16 Plätze kann dann der Bundestrainer quasi vergeben. Und der Bundestrainer entscheidet dann auch von Jahr zu Jahr, wer diesen Platz behält oder wer ihn nicht behält und wer dafür einen bekommt zum Beispiel.
Ah, das wusste ich nicht, siehst du mal.
Genau, und ohne die Unterstützung der Bundeswehr wäre das für uns Frauen aber nicht möglich, einfach weil die Vereine in der Bundesliga bei uns kein Geld zahlen können, weil die Sponsoren nicht da sind, weil das Geld nicht da ist, um das quasi so zu machen, wie es in der DL oder bei den Männern generell halt ist.
Das heißt, du hast du aktuell Dienst in der Truppe auch oder machst du nur Sport?
Man ist quasi freigestellt unter der Saison. Wie gesagt, wenn man dann nach der Saison macht man eben diese Lehrgänge, die sind aber auch an die Sportler angepasst. Das heißt, man ist nur unter Sportlern. Also da kommt man dann zusammen mit den Bobfahrern, mit den Rodlern, mit den Skifahrern. Also in unserem Fall halt jetzt die Wintersportler. Das ist auch zeitlich sehr gekürzt. Es gibt genug Zeit während den Lehrgängen zu trainieren, sich im Sommer vorzubereiten auf die neue Saison. Aber ansonsten während der Saison ist man komplett freigestellt. Man wohnt ganz normal zu Hause, ist aber über die Bundeswehr genauso versichert und hat natürlich die normalen Ansprüche, die jeder Soldat auch hat.
Das ist natürlich schon super.
Cool, nicht schlecht. Also das ist wieder viel Input, wusste ich alles nicht. Also große Klasse.
Ja, du warst halt nicht bei der Bundeswehr, so wie ich.
Doch, war ich auch. Hallo. ABC-Abwehrbataillon. Nee, ABC-Abwehrbataillon in Bruchsal.
Ja, kann ich dir genau
sagen. Also, habe ich auch hinter mir. Coole Sache. Jetzt ist es aber im deutschen Frauen-Eishockey so, ihr seid da ein relativ kleiner Kreis aktuell. Es gibt noch in der Bundesliga 4 Südvereine, 3 Nordvereine, also insgesamt 7. Würdest du dir wünschen, dass, logischerweise, also ich denke, ich glaube, die Antwort kann ich mir selbst geben, aber trotzdem, oder was würdest du dir wünschen für die Frauen-Eishockey-Bundesliga, dass es mehr Vereine gibt, die sich beteiligen?
Ja, es wäre natürlich schon cool, wenn die Liga irgendwann mal größer wird, aber ich glaube, so momentan soll vielleicht eher das Ziel von uns in der Liga sein, dass das ist jetzt über die letzten Jahre schon deutlich besser geworden, aber es gab Jahre, da hatten wir ein ziemliches Gefälle innerhalb der Liga, dass man versucht, das so ein bisschen erstmal in ein gewisses Gleichgewicht zu bringen. Und wenn man das geschafft hat, wäre es natürlich schon cool, wenn man in ein paar Jahren sagen kann, es ist eine Liga mit 10 oder 12 Mannschaften. Kommen wir wieder auf das Thema aber von vorhin zurück. Dafür bräuchten wir halt noch ein paar mehr Mädels, die in Deutschland Eishockey spielen wollen und die Chance dazu bekommen und so lange durchhalten, dass sie ganz oben ankommen.
Ja, ist natürlich wichtig. Und dazu ist es auch wichtig, dass wir auch jetzt so einen Podcast drüber berichten. Und ich finde es super. Und an alle Mädels da draußen, macht es wie Julia. Fangt den Sport an. Das ist der geilste Sport der Welt. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und werdet auch super erfolgreich. Was wünschst du dir denn persönlich fürs deutsche Frauen-Eishockey? Und hast du noch selbst Ziele, die du erreichen willst, wo du sagst, Mensch, da möchte ich noch hin?
Na, ich glaube, wenn ich keine Ziele hätte, dann wäre es ein bisschen komisch, warum ich noch spielen würde. Also ja, ich glaube, es ist jetzt auch, also wie gesagt, mein nächstes unmittelbares Ziel ist jetzt erstmal die WM, wo es noch ein steiniger Weg bis dahin ist. Einfach, ja, es ist A, noch eine lange Zeit, B, dieses Jahr halt mit der ganzen Corona-Sache kann man auch schneller weg sein, wie man gucken kann. Und ich meine, uns steht nächstes Jahr ein extrem großes und extrem wichtiges Jahr bevor fürs Eishockey. Wir haben die Olympia-Quali, wäre ja eigentlich dieses Jahr im Februar geworden gewesen, ist jetzt mittlerweile ja im November angekommen. Das ist so das Erste, wo wir uns natürlich, ja, das ist so das nächste Große, was dann ansteht, weil ohne Quali kein Olympia. Und ich würde schon gerne nochmal eine Olympiade mitnehmen, beziehungsweise einmal die Olympischen Spiele. Was ich mir fürs Eishockey wünsche, ist, dass es einfach weiterhin die Chance bekommt, zu wachsen, sich zu präsentieren, zu zeigen, wie cool es ist, dass Frauen-Eishockey echt einiges zu bieten hat und dass es genauso derselbe Sport ist, egal ob Männlein oder Weiblein. Dass es bei uns auch richtig coole Charaktere gibt, dass es krasse Geschichten gibt, die man erzählen kann und dass es irgendwann natürlich, wenn man träumen darf, denselben Stellenwert hat wie das männliche Eishockey.
Ja, ich glaube, man sollte da auch gar nicht unterscheiden. Wir reden ja immer vom Eishockeysport. Marco hat ja anfangs schon erwähnt, dass sich der Frauen-Eishockeysport extrem entwickelt hat und absolut an Wert gewonnen hat. Und wir wollen das auch wertfrei eben so machen, dass wir nicht über Herren, Damen sprechen, sondern über den Eishockeysport allgemein. Ich meine, jetzt durch Leon Dreiseitel bekommt bei uns in Deutschland nochmal ein anderes Thema. Es ist ein bisschen präsenter geworden, aber wir wollen den Eishockeysport allgemein da schon in den Fokus rücken. Und auch mit der Folge, die wir jetzt ausstrahlen, wollen wir natürlich auch das Frauen-Eishockey einfach mal in den Mittelpunkt, der absolut verdient hat.
Ja. Das freut mich natürlich, sowas zu hören.
Hast du gut formuliert, stimmt, absolut richtig. Deswegen freut uns, dass wir da ein bisschen drüber berichten können. Aber irgendwann ist ja dann auch mal Schluss mit der Eishockey-Karriere. Vermutlich, hoffentlich erst in vielen, vielen Jahren. Aber mit einem Standbein, glaube ich, habe ich richtig gelesen, bereitest du dich ja auch schon ein bisschen drauf vor. Master, Abschluss, Diagnostik, Training. Ist das der Karriereweg, den du nach der Eishockey-Karriere gehen willst? Also willst du damit anknüpfen?
Ja, das ist natürlich ein ganz guter Punkt. Nee, sagen wir es mal so. Also mir war es wichtig. Also ich hatte halt natürlich auch das Glück, so ein bisschen zu sehen, dass vor mir schon viele andere meiner Mitspielerinnen in der Sportfördergruppe waren und auch lange dort waren. Und ich das so ein bisschen angucken konnte. Und mir war es wichtig, und ich glaube auch so ein Stück weit, um meine Eltern vielleicht zu beruhigen, wollte ich nach dem Abi einfach irgendwas schon in der Hand haben, habe dann mein Bachelorstudium gemacht und habe dann während meiner aktiven Zeit und während meiner Bundeswehrzeit dann noch mein Masterstudium auch noch dranhängen können. Was natürlich dann ganz cool ist, wenn du weißt, okay, egal was kommt, ich habe schon was in der Hand. Habe jetzt auch die letzten 3 Jahre schon nebenbei Berufserfahrung sammeln können, weil die Bundeswehr erlaubt uns das eben. 8 Stunden in der Woche darfst du noch was anderes nebenbei machen, solange es quasi weder dein Dienst noch dein Sport beeinträchtigt. Konnte dahingehend ein bisschen Berufserfahrung sammeln, worum ich super krass dankbar bin. Und es ist cool zu wissen, dass ich das habe. Aber so das letzte halbe Jahr habe ich vielleicht gemerkt, ach, vielleicht will ich noch mal was anderes machen. Was das dann wird, lasse ich euch wissen, wenn ich selber weiß.
Klingt nach einem Plan. Jetzt ist ja, wir haben mal kurz über die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen gesprochen, die ist ja in Halifax und Truro. Was erwartet euch oder was habt ihr euch vorgenommen?
Also erstmal erwartet uns bei der Ankunft eine Quarantäne. wie gesagt, also wir müssen dann erstmal 8 Tage in Einzelquarantäne, was, denke ich, eine extrem harte und eine extrem ungewohnte Zeit sein wird. Weil man auch einfach in den 8 Tagen natürlich nicht auf dem Eis stehen wird. Und so unmittelbar von der Weltmeisterschaft ist das natürlich irgendwie vielleicht nicht das ganz Optimale. Aber ich meine, es ist für alle Nationen gleich. Und jetzt wollen wir erstmal quasi da gut durchkommen und hoffen dann, dass das auch alle gut überstehen. Es ist dieses Jahr total schwierig zu sagen, wieso die anderen Nationen draus sind, weil ja, es gab dieses Jahr bisher einfach nur 3 Länderspiele. Man weiß eigentlich nicht so ganz, was haben die anderen Nationen so für eine Vorbereitung gemacht, aber wir wollen uns auf jeden Fall bestmöglich auf kommende Saison, eben auf die Olympia-Quali schon vorbereiten und auf jeden Fall das Viertelfinale erreichen.
Ja, das wäre natürlich ein super Ziel. Wie das mit der Quarantäne läuft, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir hatten hier vor, ich glaube im Dezember war es, hatten wir Jakub Buzecki, ein Spieler der U20-Nationalmannschaft. Und das war natürlich einer der Kandidaten, der sich, ich glaube, er hatte einen positiven Corona-Test und der war, glaube ich, 14 Tage oder 3 Wochen lang während der U20-WM auf dem Hotelzimmer und musste das von da aus gucken. Also das ist schon keine einfache Sache, auf keinen Fall. Das ist schon hart.
Nee, absolut nicht. Und ich glaube, das ist auch alles andere, wie er sich das vorgestellt hat. Also deswegen, da muss man auch, denke ich, seinen Hut vorziehen, das so zu meistern, wie er das gemeistert hat. Also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber was man gelesen und gehört hat, hat das, glaube ich, schon einiges abverlangt. Und da so rauszukommen, ist, glaube ich, nicht ganz einfach.
Ja, absolut. Und wir haben ihn dann auch gefragt, was er trotzdem mitgenommen hat von dieser WM. Da sagt er, ja, wenn man 3 Wochen alleine auf dem Zimmer verbringt. Also er hat es dann schon auf die witzige Seite rübergezogen, aber für seinen jungen Kerl war das auf keinen Fall einfach.
Ja.
Deswegen, Mädels, sauber bleiben und eine gute Vorbereitung haben.
Ja, also wie gesagt, der Verband hat da super krasse Hygienekonzepte aufgestellt. Ich glaube, die haben wir natürlich da auch draus gelernt, nochmal, was man vielleicht noch verbessern könnte, wobei das auch zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit schon sehr gut war. Ja, ich glaube, wir haben jetzt über das letzte Jahr alle gesehen, dass man sich an alle Regeln halten kann und bestmöglichst einhalten kann und dass es trotzdem irgendwo einen, sage ich mal, blöd erwischen kann. Also es macht ja A keine absichtlich und ich finde es dann auch immer blöd zu sagen, wenn man sagt, ah ja, Person XY hat Corona, die hat sich nicht richtig verhalten oder nicht aufgepasst. Also das finde ich dann auch immer schwierig, so zu sagen. Es kann einen, glaube ich, auch so treffen, auch wenn man sich an alles hält.
Ja, dann hoffen wir, dass euch da genau nichts passiert. Aber wie sieht denn das dann aus? Jetzt habt ihr dann ein Spiel und bist du da genauso wie alle anderen mit ihren Ritualen oder sagst du, ich gehe einfach aufs Eis? Dankeschön. Also die meisten haben ja irgendwie links vor rechts binden oder mit zuerst einem rechten Fuß aufs Eis oder keine Ahnung. Was treibst du da so?
Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir einfach denke, ich gehe mal aufs Eis und hoffe aufs Beste. Aber also ich habe jetzt nicht diese klassischen Rituale mit links vor rechts. War ich früher mal eher so ein bisschen, habe ich jetzt aber über die Jahre abgelegt. Also ich würde eher sagen, dass man so Routinen hat, also so Bestandteile, die im Warm-up halt drin sind. Einfach weil ich weiß, es bereitet mich bestmöglich vor. Es tut meinem jungen Körper außerordentlich gut. Aber jetzt, ja, das als Ritual abzustempeln, würde ich jetzt so eigentlich nicht sehen. Das sind eher so Routinen. Und wenn es dann halt mal nicht so ist, dann ist es mal nicht so, dann geht die Welt auch nicht unter.
Das ist eine gute Einstellung.
Sehr schön. Marco und ich sehen das ein bisschen anders.
Nee, ich glaube, wenn mich nicht alles getäuscht hat, habe ich irgendwo in Social Media gesehen, dass Julia relativ speziell ist, was ihre Schlittschuhkufen irgendwie angeht oder ihren Schliff, oder? Bist du da penibel?
Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich es eigentlich bis vor ungefähr einem Jahr gar nicht war oder 1,5 Jahre. Ein Skills-Coach, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite und befreundet bin, der hat dann mir mal erklärt, dass der Schliff, den ich da spiele, eine absolute Katastrophe ist. Und ja, bis dato war es mir echt eigentlich irgendwie so ein bisschen wurscht. Und jetzt, sage ich mal, kenne ich mich da ein bisschen näher aus. Habe die Chance bekommen, da auch verschiedene Sachen auszuprobieren mit Profiling etc. Und ja, bin jetzt da ein kleiner Nerd vielleicht geworden, was das angeht.
Ja gut, ich meine, das muss auch sein. Ich meine, man kennt ja von Eishockeyspielern, ich meine, der Marco ist ja Equipment Manager der Bietigheim Steelers und da gibt es schon die ein oder anderen verrückten Geschichten, die man hört, aber so ist halt der Eishockeysport und so sind Eishockeyspieler und ich glaube, wenn es andersrum wäre, wäre es echt langweilig, deswegen passt das schon ganz gut. Aber jetzt mal abschließend habe ich noch eine Frage, Julia, verfolgst du das deutsche Eishockey der Herren, die DEL? Hast du da ein Auge dafür?
Ich verfolge es auf jeden Fall. Also erstens, ich liebe den Eishockeysport. Das heißt, es wäre natürlich komisch, wenn ich mich jetzt gar nicht dafür interessieren würde, was so außerhalb unserer Liga passiert. Ich denke auch, dass man sich da noch einiges abgucken kann. Also ich finde, man kann auch, wenn man so ein Spiel anschaut, echt viel davon lernen und für sich selbst auch noch mitnehmen. Ich kenne natürlich auch den einen oder anderen Spieler auf der männlichen Seite, einfach weil ich mit denen früher mal zusammengespielt habe. Und ja, auch gerade wenn man halt mit denen befreundet ist, dann guckt man natürlich schon, wie es bei denen jetzt persönlich läuft, was die für eine Saison spielen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Hardcore-Fan von irgendeinem Club bin, sondern eher halt so, dass ich gucke, was meine Freunde so machen und wie es denen so ergeht.
Okay, super. Ja, nee, ist klar. Man sollte sich natürlich schon ein bisschen informieren und es ist ja eine große Bubble, eine große Blase. Ja, Julia, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch. Julia hat sich bereit erklärt, die ganze Sendung zu bleiben, ob sie was dazu beiträgt oder nicht. Wir freuen uns trotzdem, dass sie da ist und sagen jetzt mal vorab schon mal tausend Dank für deine Zeit, für deine ehrlichen Antworten und ich fand, du bist ein herausragender Gast und ich hoffe, dass das Frauen-Eishockey bei uns einfach mehr Fahrt aufnimmt und dass es viel, viel mehr Leute interessiert.
Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich fand es auch sehr cool und ich finde es sehr cool, dass ihr dem Ganzen jetzt eine Bühne gebt und ich hoffe, dass ihr das so beibehaltet und noch mehr Frauen die Chance bekommen, bei euch im Podcast zu sprechen.
Ja, du kannst uns ja auch gerne die ein oder andere Mitspielerin vermitteln. Also wir sind da offen.
Ja, daran wird es nicht scheitern.
Ja, so ein kleines WM-Tagebuch von. Und dann können wir gucken. Genau.
Daran wird es nicht scheitern. Ich glaube, wir haben dann den ein oder anderen Moment Zeit, so in den 8 Tagen da
auf dem Zimmer. Gut. Ja, aber wenn wir gerade beim Damen-Eishockey sind, hier, Penny, danke für nichts.
DEL.
Damit fange ich einfach gleich mal an. Wir haben ja in den letzten Sendungen gesprochen, dass ich mir die Eishockey-News hole und in der aktuellen Ausgabe ist Julia Zorn ganz vorne mit dabei. Man liest auch das ein oder andere Interview dann komplett auf einer Seite. Also holt euch die Eishockey-News, schaut da rein, ist sehr, sehr informativ, sehr, sehr interessant, aber ich habe sie mir im Globus gekauft, danke Penny, weil der Penny nicht imstande ist, die Zeitung in meinem Nachbarort anzubieten.
Vielen Dank. Hatte der gar keine oder hat er einfach aus Prinzip keine?
Ja, er hat da eigentlich gar keine, also er hat da schon, aber nicht die Eishockey-News, genau.
Eine aber Bild-Zeitung. Gut,
dann kriegt halt der Globus mein Geld, mein Gott, ist halt so, da muss man durch.
Die DL so oder so die Kohle, also eh wurscht.
Ist das scheißegal. Aber nochmal, holt euch die Zeitschrift, ist wirklich ein sehr schönes Interview mit Julia geworden. Empfehlenswert.
Ja. So. Wer aber in Sache Auflage und Verkaufszahlen deutlich besser unterwegs ist, Magenta Sport, ne? Die ja, haben ihre Wahnsinn. Reichweiten für die Penny DL. Aber klar, aufgrund dessen, dass viele Leute natürlich zu Hause sitzen und nicht in die Stadien leider dürfen. Aber ich glaube, ich habe mal irgendwie gelesen, für jede Buchung, auch auf Spray TV, DL2 und so weiter, rechnet man mit 3 Personen, die hinten dran sitzen. Und die haben ihre Zahlen verdoppelt. Also das ist ja natürlich eine super Sache.
Ja, ich habe das schon gehört, dass jeder Club erreichte schon mit den Spielen Nord und Süd mehr als 1 Million Live-Zuschauer. Also es ist schon unfassbar geil. Vielen Dank an die ganzen Leute, die da wirklich einschalten und sich das antun. Ist natürlich aufgrund der Situation im Moment leider auch dem geschuldet, dass es schwierig ist, Eishockey zu sehen. Aber ich finde es richtig geil, dass man einfach mal dort ein bisschen mehr PS auf die Straße bringt. Und da macht aber auch Magenta Sport sowie auch Spray TV einfach einen sehr, sehr guten Job. Das muss man auch natürlich sagen.
Ja, du hast ja auch viel mehr Möglichkeit, dass du jetzt noch neue Leute begeisterst, die irgendwo zufällig dabei sitzen oder irgendwas mitkriegen oder irgendwie Probeabos kriegen oder sonst irgendwas. Das ja, hilft klar. Natürlich. Ja, und dann sehen klar. Die vielleicht so Sachen wie ein 3:0 von Mannheim gegen Deggendorf. Oder, Puffy?
Das wird echt ein Running Gag.
Julia, für dich zur Info, ich hatte mal einen Fehler gemacht in den 3 Folgen zuvor, glaube ich, da habe ich Schlüsseldorf Deggendorf eingegeben und das ist jetzt der Running Gag, weil natürlich Deggendorf nicht in der DEL spielt, aber es werden alle verkraften können, glaube ich.
Ja, und weil es dir heute in der Vorbereitung auf unsere Sendung schon wieder passiert ist.
Ja, gut, okay, aber ich bin nicht unfehlbar, ist halt einfach so.
Wie der Marco sagte in der Vorbesprechung, du solltest dein T9 neu programmieren.
Ja, ich glaube auch. Ich habe da einfach einen kleinen Fehler gemacht. Aber lasst uns mal kurz auf die letzten Spiele schauen. Also es hat ja, wenn man Verzahnungsrunde sagt, kriegt man ja gleich einen auf den Deckel, weil Verzahnungsrunde ist es ja eigentlich nicht, sondern es sind die aktuellen Spiele Nord gegen Süd. Und wenn uns da eins auffällt, ist, dass Krefeld weiter auf den Deckel bekommt, egal von welchem Gegner. Ich finde es natürlich sehr schade, weil das hat Krefeld an sich als Verein nicht verdient. Krefeld, es liegt halt einfach an der Organisation, die suboptimal positiv geführt wird, sagen wir es mal so. Aber da läuft ja wirklich gar nichts zusammen. Also ich habe das Spiel gestern angeschaut, das 8:1 war es, glaube ich, gegen München. Da hat München natürlich zugeschlagen in Person von Yasin Elis, der da mal sich richtig ausgetobt hat, aber da ist für Krefeld nichts mehr zu holen, oder, Freunde?
Auf gar keinen Fall. Haben sich ja mehrere ausgetobt, also auch JJ Peterka, 4 Assists, einfach mal so, und die dritte Reihe war einfach, die hat ihn Grund und Boden gespielt.
Also, ja, es ist halt super schade für Krefeld, die meinen, gut, die sind jetzt 7. Platz, Gruppe Nord abgeschlagen. Fangen wir oben an, die Eisbären Berlin mit 67 Punkten, uneinholbar. Ich glaube, die sind jetzt auch schon, die Playoff-Teilnahme ist denen schon sicher. Spielen aber auch ein brutal starkes Eishockey. Und da ist einfach der Vorteil, dass alle drei, vier Reihen komplett wirklich durchgehend ein gutes Eishockey spielen, früh draufgehen, früh stören. Und das habe ich in den letzten Folgen schon mal gesagt. Du siehst einfach bei den Mannschaften, die durchweg durch die Reihen wirklich positiv besetzt sind. Julia, das ist bei euch auch, glaube ich. Kann es sein, dass ihr mit fünf Reihen spielt oder dass ihr fünf Reihen zur Verfügung habt?
Naja, bei uns sind die Regeln genauso wie bei Männer-Eishockey. Also du darfst ja maximal vier Reihen dabei haben.
Nee, klar, aber von der Teilnahme her wären es einfach mehr, oder? Die jetzt bei euch sind.
Ja, das schon. Also war jetzt natürlich die Saison jetzt auch für uns gut, dass halt einfach die ganzen Doppellizenzspielerinnen da waren, weil halt Nachwuchshockey nicht da war. Mhm. Aber das gibt dir natürlich für ein Spiel viel mehr Tiefe, wenn du halt einen vollen Kader zur Verfügung hast. Ja, wie man jetzt auch gerade gesagt hat, in dem Spiel München-Krefeld, du hast immer eine Reihe, die an dem Tag mal besonders heiß läuft und brutal gut funktioniert. Und wenn du halt umso mehr Auswahl du hast, umso höher sind deine Chancen natürlich auf einen Sieg.
Mhm. Ja, ja, klar. Absolut.
Aber du kannst das auch anders machen, Profi. Du machst es einfach wie Krefeld und nimmst einfach Spieler, die gar nicht gemeldet sind, und lässt die einfach spielen.
Ja, das war auch natürlich auch ein cleverer Schachzug, weil das Spiel war eigentlich von Krefeld gar nicht schlecht. Das war ein 5:6 gegen Ingolstadt, aber es war ein Spieler auf dem Spielbericht nicht gestanden, der trotzdem gespielt hat, und das hat man jetzt im Nachhinein 5:0 für Ingolstadt gewertet. Freut mich natürlich für meinen Geheimfavoriten umso mehr, weil die sich Platz 3 damit, glaube ich, weiter sichern mit, ich glaube, 9 Punkten Vorsprung auf die Schwenninger, ja, Wild Wings. Aber was überraschend war, was heißt überraschend war es vielleicht nicht, aber wenn man auf die aktuellen Spiele schaut, ging es am 29. März, haben die Eisbären gleich wieder gezeigt, was im Hause los ist. 1:3 gegen Nürnberg gewonnen. Dann haben sie also gleich gezeigt, dass die ihre Ambitionen weiterhin nach oben schrauben. Aber dann hat Bremerhaven mal locker 0:4 zu Hause gegen Straubing verloren. Was war da los? Hat das jemand von euch gesehen?
Ich habe in der Tat die Straubing also so ein bisschen verfolgen können. Was bei den Straubingern halt total beeindruckend war, dass ja kurz bevor, also ich sag mal, ich glaube ein, zwei Tage bevor die Spiele dann Straubing-Bremerhaven stattfanden, hat man so eine Statistik mal, habe ich gesehen, dass die ganzen Auswärtsmannschaften in der Nord-Süd-Vergleich jetzt verlieren und also die Heimmannschaft gewinnen. Ja. Und dann kommt Straubing, fährt dreimal auswärts und gewinnt dreimal und dreimal mit Shutout, und Sebastian Vogel holt 3-0 und Spieler der Woche. Also Straubing hat das Ganze dann einfach mal auf den Kopf gestellt und hat 3-0 im Norden gewonnen. Also Respekt. Ja,
vor allem 95,6% Fangquote. Das ist jetzt mal nicht von schlechten Eltern, muss ich sagen. Und man merkt ja auch an der Qualität, dass die Torhüter jetzt diese Saison, glaube ich, im Grund mehr dafür sind, um so ein Spiel zu gewinnen. Und da hat Sebastian Vogel natürlich einen riesen Anteil daran. Das muss man auch wirklich ganz klar sagen.
Ja, ich finde aber interessant natürlich auch, sind diese Back-to-Back-Spiele, also zwar gegen unterschiedliche Gegner, aber dass du zwei Tage in Folge spielst. Und guck dir die Tabelle an, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Die Mannschaften, die einen großen Kader haben, die ein bisschen durchwechseln können, Mannheim, München, Ingolstadt, Eisbären, die stehen in der Tabelle relativ weit oben oder ganz oben. Und da hinten dran wird es kuschelig eng, ne? Also Iserlohn mit 43 Punkten bis Köln, also von 3 bis 6 sind es 5 Punkte, da ist ja alles noch möglich. Köln hat sich da wieder ein bisschen rangearbeitet, die werden zum richtigen Zeitpunkt langsam, kriegen die vielleicht doch noch die Kurve und ja, und selbst im Süden sind es ja auch, Schwenningen, Straubing, Augsburg sind innerhalb von 5 Punkten, die machen den letzten Platz unter sich aus, also den letzten Platz, der für die Playoffs dann spielberechtigt. Also von daher, ich finde es irgendwie sinnbildlich, dass die Mannschaften, die einen großen Kader haben, die viel nachverpflichtet haben, dass die weit oben stehen.
Ja, aber ich meine, bei Köln, da sind wir wieder bei Weizmann und bei Poggi, das ist halt für mich kein super Torhüter-Duo. Wenn die mal einen guten Tag haben, ja, dann funktioniert das, aber sie bringen halt dann eben doch nicht die Leistungen wie ein Brückmann, wie ein Strahlmeier oder ein Niederberger in Berlin. Da merkst du schon, dass das Torhüter-Duo einfach ein bisschen hinten dran hängt. Aber sag mir mal, Julia, welche Mannschaften verfolgst du denn? Wo guckst du denn am meisten hin?
Ah, da muss ich ja jetzt fast Farbe bekennen, aber nee. Ich bin ziemlich gut mit Anni Jenicke befreundet, deswegen verfolge ich natürlich okay. Ein bisschen, was er in Iserlohn so treibt.
Ja.
Und freut mich natürlich zu sehen, dass er mal wieder ein echt gutes Jahr erwischt hat und auch die Mannschaft jetzt relativ gut dasteht, was man vor der Saison so vielleicht jetzt auch nicht unbedingt erwartet hätte.
Nee, absolut. Und da macht er schon einen sehr, sehr guten Job. Ich meine, bei Nürnberg war es klar, die haben ein Aufbaujahr, dass da nicht so viel zusammenläuft, ist auch klar. Straubing überrascht mich tatsächlich weiterhin negativ, weil eigentlich bis auf, glaube ich, 1-2 Mann ist dort der Kader zusammengeblieben, aber sie bringen die PS nicht so richtig auf die Straße. Aber es sind jetzt, wie gesagt, zu Schwenningen sind es nur 2 Punkte. Ich glaube, da wird es auch nochmal spannend.
Da sind ja auch keine Zuschauer in der Halle.
Ja, ist ja gut. Ist
ich
ja
werf's gut. Mal wieder in die Runde. Ich glaube, das hat ja, in Straubing tatsächlich einen Einfluss.
Ja, aber du hast es gesehen, dass die Heimmannschaften mehr Spiele gewonnen als die Auswärtsmannschaften. Und du siehst zum Beispiel, jetzt wo das losging mit den Reisen, mit den Auswärtsfahrten, dass du einfach nicht mehr so frisch bist, als wenn du jetzt immer irgendwo zu Hause rumspielst. Ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, dass wie das bei uns früher war. Also unsere,
ja, Logo unsere, aber guck mal, die sind in den letzten Monaten jetzt, seitdem die Saison im Dezember gestartet ist, sind die irgendwo in Bayern rumgetuckert, am selben Tag hin, im selben Nacht zurück. Um Gottes Willen, die haben einen harten Spielplan gehabt mit alle 2-3 Tage ein Spiel, aber sie haben die kurzen Fahrten und jetzt kommt auf einmal ein Bremerhaven von irgendwo hergefahren.
Von und Bremerhaven muss an einem Abend irgendwie,
ja, vermutlich. und muss an einem Abend nach Augsburg und muss am nächsten Abend in München spielen. Die haben einen super kleinen Kader, also der ist auf Kante genäht. Ja? Die können Verletzte nicht wirklich ersetzen. Und wenn, Julia hat es auch gerade gesagt, wenn da mal eine Reihe heiß läuft gegen dich und du da die einfach nicht stoppen kannst, ja, dann siehst du halt einfach blöd aus. Und deswegen macht sich das irgendwie dann einfach doch bemerkbar. Diese Reisen, da müssen sich alle erst wieder dran gewöhnen.
Bremerhaven hat natürlich den Vorteil, dass sie ein brutal starkes Überzahlspiel haben. Sie haben jetzt, glaube ich, eine Überzahlquote von 28%. Das ist schon herausragend, muss man sagen. Ne? Und ja, absolut. Da können die Eisbären dazu. Da ist Iserlohn ein bisschen schlechter von der Überzahlstatistik her. Aber Bremerhaven lebt schon von seinem Überzahlspiel. Und ja, aber sie haben gezeigt, dass sie es trotzdem weiterhin durchziehen. Und am Ende des Tages war halt die Niederlage gegen Straubing ein Ausrutscher, weil sie haben dann am letzten Mittwoch gegen Augsburg wieder zugeschlagen mit 8-1. Also das war dann schon wieder ein Handballergebnis, fast. Und ja. Aber am Ende des Tages, ja.
Aber da sind wir, wie du sagst, am Ende des Tages kommt es dann vermutlich.
Zuschauer im Stadion.
Nein, am Ende des Tages kommt es dann drauf an, was in den Playoffs passiert. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil, wie gesagt, Best-of-Three-Serie. Und ja. Am Ende der Saison, jetzt merkt man es ja auch schon wieder, jetzt gehen so langsam die Transfers los. Wer wechselt von A nach B? Dann schafft man da mal einen sensationellen Überspann. Fabio Pfohl bleibt in Wolfsburg und Mirko Höflin bleibt in Ingolstadt. Und dann fragen wir doch mal in die Runde: Hat die Julia Zorn in Planegg auch schon verlängert?
ja, also bei uns gibt es ja in dem Sinn keine Verträge, aber ich glaube, es wird mich da nicht viel wegbewegen.
Okay. Ja gut, du bist ja auch aus der Ecke da unten. Ich meine, das ist einfach so, glaube ich. Ne? Da ist natürlich eine gewisse Verbundenheit auch da. Aber es muss natürlich auch Spaß machen, auch klar.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist bei uns halt in der Frauenbundesliga einfach ein bisschen anders, weil in der DL oder in der DL2, da kriegst du halt die Wohnung vom Verein gestellt und alles. Und ich glaube, es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass die Immobilien gerade bei uns im südlichen Bayern nicht gerade günstig sind. Und dann mal kurz zu sagen, okay, man gibt das weg und ich weiß, dass man es nie wiederkriegt, das natürlich hängt halt immer ein bisschen mehr vielleicht dran.
Absolut. Ja, aber du hast schon angesprochen, Marco, Mirko Höflin ist ein wichtiger Spieler. Ich glaube, dass die Verpflichtung echt wirklich sehr, sehr gut war. Und dann mal schauen, was die Zukunft für die Jungs noch bringt. Aber lass uns nochmal auf die DEL 2 schauen.
DEL 2.
Ich würde aber im Vorfeld erstmal alle Spieler der Bietigheim Steelers recht herzlich bei unserem Podcast begrüßen. Freunde, was ist los bei euch? Euer eigener Equipment-Manager Marco Schwarzer hat seit gefühlt 10 Jahren einen eigenen Podcast und die Jungs kommen jetzt erst drauf, dass er einen hat. Was ist da los bei euch? Also, da müssen wir mal den einen oder anderen Spieler wirklich zu uns holen, dass er sich mal durchschlägt, oder? Marco, wie siehst du das? Was war da los in der Kabine? Jetzt ist er weg.
Das erklärt er uns dann schon. Wenn er wieder kommt, dann...
Wenn er wieder kommt.
Machen wir das.
Aber DL2, lass uns trotzdem mal über die DL2 anfangen. Julia, das ist, glaube ich, nicht so auf deinem Radarschirm drauf, oder?
Aber sagen wir mal, so ganz weit weg ist es nicht. Also ich wohne ja in Tölz und da ist ja ein recht erfolgreicher DL2, also diese Saison recht erfolgreicher Verein angesiedelt.
Ja, ich wollte gerade sagen, da läuft es natürlich und wir haben ja vorhin im Vorfeld der Sendung über Maxi Franzreb gesprochen, der natürlich ein Dauertorhüter ist, der natürlich extrem viele Spiele gemacht hat und bei Bad Tölz läuft es auf jeden Fall richtig gut. Wenn man jetzt mal sieht, die haben in Bad Nauheim gewonnen mit 7-2. Ich meine, Bad Nauheim hängt natürlich seinen Leistungen ein bisschen hinterher, aber 7-2 ist natürlich doch ein Statement, aber da sieht man auch, dass bei Tölz die Reihen sehr, sehr gut zusammenspielen und dass die auch einen extremen Lauf haben. Ne? Und das sieht man natürlich dann am Ende des Tages auch, wenn man auf die Tabelle schaut.
Und da stopp, da müssen wir ja mal. Das hat nichts mit den. Das, was da in Tölz passiert, ist ja mega krass. Also sei mal nicht böse, das musst du ja in einem Satz nochmal irgendwie extra erwähnen. Die fahren da seit 48 Spielen mit 13 oder 14 Feldspielern rum. Das reicht, was ich doch einfach abartig finde.
Das reicht doch. Wir waren auch nie mehr.
Die zeigen halt, dass es reicht. Aber guck mal, wer da rumfährt. Reed Gardiner, Marco Pfleger, Andy Schwarz, Morrison in der Verteidigung, Franz Reb, der bis auf 20 Minuten jede Sekunde irgendwie spielt. Ja, ist
unfassbar.
Dass dieses Konzept funktioniert, alle Chapeau, höchsten Respekt, aber die ersten Vertragsänderungen sind auch offiziell geworden. Tölz wird kräftig auf die Kostenbremse treten müssen. Jürgen Rumrich ist ja jetzt Manager dort und Pfleger ist schon weg, Andi Schwarz ist weg. Man munkelt eventuell, dass ein Torhüter, der dort spielt, eventuell auch schon einen anderen Verein hat, vielleicht sogar ja eine Liga höher. Da halten sich die Gerüchte auch irgendwie hartnäckig. Und dann bin ich mal gespannt, wie es in Tölz nächstes Jahr aussieht. Also ich wünsche denen um Gottes Willen nichts Schlechtes. Das ist ein super geiler Standort und ich komme da liebend gerne hin. Da sind so ganz, ganz liebe Menschen außenrum, der Hacki und so weiter. Und das wäre denen echt zu wünschen, dass die ein dauerhafter DEL2-Verein bleiben, der da auch wirklich sicheres und solides Eishockey spielt. Aber ich glaube, diese Art und Weise, mit nur 12 Mann zu spielen, seine ganze Kohle da reinzustecken, ohne, und das ist leider ein Manko, das muss man, ich glaube, das weiß auch jeder, der sich mit Tölz beschäftigt, ohne Nachwuchs-Eishockey wirklich zu fördern, das wird Tölz dann nicht gerecht, weil die haben eigentlich gerade in Bayern einen guten Ruf im Nachwuchs. Das ist dann schade, dass da leider nichts passiert.
Ja, aber wir waren eigentlich am Anfang, waren wir bei Bietigheim. Ich habe jetzt dein Team herzlich begrüßt bei uns im Podcast, weil die Jungs erst jetzt drauf kommen, dass du einen eigenen Podcast hast. Was ist da los? Was ist denn los?
Du hast deine Leute nicht.
Erzähl mir mal, was war in der Kabine?
Nee, da musst du dich manchmal halt auch fragen, ne? Was die Jungs so außerhalb der Halle machen. Also da laufe ich mit einem Pulli durch die Kabine, auf dem steht Bandencheck. Ich trinke aus einer Kaffeetasse, da steht Bandencheck drauf. Ich rede immer mal wieder, der ein oder andere hatte es schon so mitbekommen, natürlich, Leberkase,
Maxi Renner,
unser lieber Max Renner.
Schöne Grüße, genau.
Der das natürlich auch schon mitbekommen hat und ja auch schon irgendwie so halbwegs ein Teil davon war, weil wir über ihn erzählt haben. Und ja, und dann kommst du letzte Woche in die Kabine und dann heißt du, Marco, du hast dein Facebook geteilt, ist das dein Podcast?
Boah, ja, Alter,
war nicht 1. April, aber ich habe auch gedacht, so, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist auch schon angekommen. Aber das ist halt nicht jeder beschäftigt sich halt hardcore mit Social Media auch außerhalb der Eishalle. Vielleicht auch bewusst manchmal nicht den Kopf da reinstecken, weil dann liest du doch viele dumme Kommentare. Vielleicht ist das ein Grund dafür. Aber ja, ich habe einen Podcast zusammen mit zwei coolen Typen und hört da rein, Jungs. Wir haben lange Busfahrten. Auch wenn ihr da sicherlich manchmal up-to-dater seid als wir hier, weil wir ja immer so ein bisschen paar Tage nach dem Geschehen reden, aber wir haben einen Podcast mit
Freunde, eine coole Sache. Schöne Grüße von unserer Seite, Julia Zorn ist zu Gast, das könnt ihr euch gern geben, so.
Genau, aber du hast es gesagt, Kassel ist durch, Tölz Zweiter und wir sind Endspurt, das sind jetzt noch, für uns sind es noch 4 Spieltage, Ende nächster Woche ist rum mit der Hauptrunde.
Ja, so krass, es ging so schnell, wir haben vor Wochen gesagt, ey, super geil, irgendwo beginnt Eishockey und dann hast du täglich ein Spiel und dann denkst du dir, wow, Hammer, du kommst nach Hause, es läuft Eishockey, bist ja eigentlich gar nicht gewohnt, aber weil du es gerade ansprichst.
Das war ja bei der NHL genau das Gleiche, das habt ihr ja vor kurzem auch gesagt, so. Okay, gut, die Hälfte ist schon rum vom Grunddurchgang. So,
ja gut, man hat natürlich
ordentlich
die,
Gas
die
gegeben.
Ligaspiele verkürzt, das ist auch klar. Aber das ist schon krass, dass wir da jetzt selbst bei der NHL mitten in irgendwo bei der Halbzeit sind. Aber Marco, du hast gerade angesprochen, ihr habt nur 5-6 Spiele. Hinter euch die Löwen, die natürlich auch so ein bisschen anklopfen. Jetzt haben die Löwen Frankfurt natürlich lang nicht die Leistung abgerufen, die sie zeigen sollten, weil die Löwen eigentlich immer vorne mit dabei sind. Aber es ist halt auch immer so, dass die Löwen immer gerne mit ihrer Ausgeglichenheit da rein irgendwie kommen. Jetzt sieht man in den letzten Spielen, hat man gerade von den Schlüsselspielern wie den Sebastian Kolberg, hat 3 Tore in den letzten 19 Spielen geschossen. Das ist natürlich wirklich zu wenig. Alexei Dimitriev, 2 Tore in den letzten 14 Spielen und sie haben ja auch einen starken Offensivverteidiger mit Kai Wood, der in den letzten 15 Spielen nur 2 Tore geschossen hat. Also für Frankfurt ist es tatsächlich doch noch zu wenig, oder Marco?
Ja, total. Es zieht sich bei denen leider echt quer durch die Saison, dass sie die PS nicht die ganze Zeit dauerhaft aufs Eis bekommen. Es sind immer wieder Spiele dabei, wo du denkst, ah, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt gewinnen sie mal 2-3 im Stück und dann jetzt haben sie die letzten 4 aus 5 verloren. Jetzt gestern Abend in Bayreuth gewonnen. Das war, glaube ich, immer verdammt wichtig. Was denen halt jetzt fehlt, ist Adam Mitchell, Kapitän und ja, alles Spieler, der spielt im Sturm, der spielt auch in der Verteidigung, wenn es von ihm verlangt wird. Saisonende Schulterverletzung. Kolberg war auch eine ganze Weile raus. Also wenn du das so siehst, Steve McAuley hat erst 33 Spiele gemacht, die stehen aber halt schon bei 47. Also der hat 14 Spiele gefehlt. Mitchell fehlt jetzt schon 13 Spiele. Kolberg hat auch schon 8 verpasst. Und Kretschmann hat schon 7 Spiele verpasst. Es geht so quer durch die Bank. Dann natürlich, ne, Corona hat auch bei denen zugeschlagen. Martin Buchwiese ist ja weiterhin raus. es ist bei den vielen Namen, hey, wenn du die hier noch nebenbei so mitliest.
Kommst du durcheinander.
Ich glaube halt einfach von einem Eddie Lewandowski hat man sich, aber musst du auch mal sehen, der ist 41 Jahre alt, ne? Hat man sich aber trotzdem mehr erwartet als 17 oder 19 Punkte. Da passt es irgendwie vorne und hinten nicht. Ich weiß nicht, die Jungen konnten am Anfang nicht so. Luis Schenko, jetzt ist er mittlerweile 5 bester Scorer, aber der hat lange, lange gebraucht bis zu seinem ersten Saisontor. Da
41 ist der Lewandowski.
Ja.
Also wenn ich mich anstrenge, schaffe ich ja auch noch meine Eishockey-Karriere. Vielleicht kriege ich das nur hin. Irgendwo. Mal schauen.
Ja, Mitchell ist auch 39, ne? Also, Mitchell wird auch 39, er ist auch schon 38 bei denen.
Du müsstest in die KHL oder sowas, Puffy.
Ja, unbedingt.
Dimitri wird auch 36. Das ist zwar eine brutale Erfahrung, die du da in die Kabine bekommst, aber guck's aufs Eis. Das sind halt auch nicht mehr die schnellsten Flitzer.
Ja, ist ja klar. Ihr habt 4-1 gegen Krimitschau gewonnen.
War ein wichtiges Spiel. Krimmitschau hat verdammt stark gespielt. Die kämpfen ja noch gegen Heilbronn, Ravensburg um den letzten beiden Playoff-Plätze. Die drei werden das unter sich ausmachen, wer die letzten beiden Plätze 7 und 8 bekommt in den Playoffs. Und Krimmitschau, Ravensburg, Heilbronn. Wir spielen morgen in Heilbronn. Das wird auch wieder brutal schwer. Die haben sich vom letzten Platz auf Platz 7 vorgeschoben, dank gütiger Mithilfe der Kooperation der Adler Mannheim.
Ja, die verlängert worden ist.
Ja, gut aufgepasst, die ist verlängert worden, aber macht ja auch absolut Sinn. Also ich finde es cool auf der einen Seite, dass die Adler sich den Luxus leisten, ein DL2-Team so zu unterstützen und ihre Talente dort hinzuschicken, damit sie mehr Spielpraxis bekommen. Finde ich klasse und ist grundsätzlich auch immer zu loben für den Standort Heilbronn.
Ja, sie haben's. Ja, aber was heißt immer zu loben? Eigentlich ist die DL2 ja eigentlich der Aufbaustandard für die DL und um den Nachwuchs zu fördern, wäre das meines Erachtens Pflicht. Also ganz ehrlich, wie siehst du das, Julia, wie ist es bei dir so, wenn man den Nachwuchs anspricht, müsste das doch eigentlich Pflicht sein?
Na, ich glaube, für so junge Spieler geht es ja grundsätzlich darum, erstmal Spielpraxis zu sammeln. Und egal, ob du die jetzt in der DNL, in der Oberliga oder in der zweiten Liga kriegst, ist primär dann erstmal egal. Aber ich meine, umso höher die Liga ist, ist es natürlich vom Niveau und vom Trainingsniveau einfach was Besseres. Aber ich glaube, es bringt jetzt auch nichts, einen jungen Spieler in eine DEL-Mannschaft zu stecken, wenn zwar das Training gut ist, aber die Spielpraxis dann einfach fehlt, weil ohne Spielpraxis ist es immer schwierig. Aber ich glaube, wenn da ein guter Unterbau für jeden DEL-Club da ist, schadet das natürlich keinem Nachwuchsspieler.
Absolut.
Genau.
Absolut. Ja. Sehr gut. Nee, aber wir drücken euch natürlich die Daumen. Euer Überzahlspiel ist ja auch mal nicht so verkehrt mit 24,3%. Kann sich in Bietigheim absolut sehen lassen, obwohl ihr keine Zuschauer habt. Hahaha.
Ja, aber wir waren ja noch nie der Zuschauergrößer, deswegen.
Ja, aber selbst. Also ich war einmal in Bietigheim auf dem Spiel, da ging schon die Luzi ab, das muss man schon sagen. Also das, was da an Support kommt und da muss man auch wirklich an die Fans, an wirklich alle Fans da draußen irgendwo auch mal ein kleines Dankeschön sagen, dass die ihren Verein wirklich so extrem unterstützen. Man sieht es bei der Kölner Aktion, die am Saisonstart war, dass man wirklich alles verkauft, was da ist. Und das ist schon outstanding und da ist Bietigheim jetzt mal nicht so schlecht. Aber ich finde einfach krass, was jetzt auch Kassel im Moment abfällt. Feuert. Die sind ja unangefochten auf Platz 1 mit irgendwie 394.000 Punkten Vorsprung und sie spielen immer noch, als wäre es das erste Spiel und fegen den ESV Kaufbeuern mit 10-3 aus der Halle. Also das finde ich schon outstanding, was da passiert. Da ist irgendwie ja, kein Nachlassen.
Obwohl sie, wie du sagst, mit dem vielen, vielen Vorsprung eigentlich einen Fuß vom Gas nehmen könnten und sich hinsichtlich der Playoffs vielleicht ein bisschen schonen könnten. Nee, lassen sie gar nicht erst zu. 109 Punkte in 48 Spielen. Nur 104 Gegentreffer. Ich glaube, die nächstbeste Mannschaft hat irgendwie 40 Gegentreffer mehr.
Ja, und dann siehst du aber einen Kuhn Gerald und einen Hungeregger Leon, die wirklich eine Fangquote über 9% haben und dann so weit oben stehen, das ist schon echt sensationell, muss ich sagen. Ich meine, das weiß die Julia auch. Lang im Tor, dass ein Torhüter sehr viel ausmacht bei einem Team und da haben die zwei natürlich einen brutalen, brutalen
Anteil
dran, klar.
Genau, so. Aber so ist es und jetzt bereiten wir uns Stück für Stück so langsam oder sicher auf die Playoffs vor, verrückt.
Ja, und das kann bei euch ja auch ein Hartstieg werden, ne? Also wenn man so ein bisschen durchrechnet, werden die ersten Runden, glaube ich, nicht einfach für euch.
Ja, also ich glaube, es läuft bei uns jetzt drauf hinaus. Also ich glaube, wir sind relativ sicher im Heimrecht. Behaupte ich jetzt mal.
Ohne Zuschauer.
Ohne Zuschauer. Noch mal sagen, ne? Ja, danke, danke. Eine Auswärtsfahrt weniger. Aber tatsächlich hat es einen Vorteil. Glaub mir. Denn in den Playoffs will ich nicht in Frankfurt und nicht in Kaufbeuren spielen. Das macht keinen Spaß dort. Du weißt es selber, wir sind in Frankfurt groß geworden. 6.000 Zuschauer in Frankfurt, 30 Grad hast du schon, bevor dann Zuschauer in der Halle ist. Da haben schon NHL-Goalies aufs Eis gekotzt. Und Kaufbeuren, die sind super nah am Eis dran, super laut, Wahnsinns-Support. Da hast du als Auswärtsmannschaft echt immer eine Arschkarte. Und jetzt fährst du dahin und da ist halt keiner. Und deswegen finde ich, ist es fast egal, ob Dritter, Vierter, Sechster oder Achter. Playoffs fängt alles bei Null an. Ein bekannter Sportmoderator hat gesagt, am Ende kackt die Ente. Und dann werden wir mal sehen, wo es ausgeht.
Ist es und so bleibt's, in engen Hosen reibt's, sagt man, ne? So, Freunde der Nacht. Ich würde sagen, die NHL machen wir nächste Woche, da haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit dazu, aber ich würde die Julia gerne nochmal einbinden, bevor die uns hier vom Mikro einschläft. und ich fand es echt super, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, ein absolut super Gesprächsgast, hat uns sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir können dich irgendwann nochmal bei uns hören.
Ja, jederzeit. Ich komme gerne wieder.
Perfekt. Ja, Männer, dann schließen wir den Bums mal zu und wünschen euch allen da draußen einen schönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wo auch ihr uns immer hört. Und frohe Ostern, genau. Frohe Ostern steht vor der Tür.
Frohe Ostern und wenn ihr, damit wir das nicht vergessen, der Julia folgen wollt auf Twitter oder auf Instagram, @zornj7. Also dahingehend folgen und Infos von ihr lesen oder Erfolge oder sonst was.
Sehr gut. Super. Dann habt euch wohl und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Lasst ein Abo da und der Jörg rasselt jetzt runter, wo man uns überall hören, lesen, finden und teilen, sharen, tweeten kann.
Ja, das kann ich natürlich tun. Man findet uns auf bandencheck.net. Dort gibt's alle Folgen, Informationen und so weiter und so fort zu unseren Gästen und Gästinnen. Was wir sonst alles treiben, könnt ihr sehen auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram @bandencheckpod. Und wer es ganz, ganz gnädig mit uns hat, der kann natürlich auch auf patreon.com/bandencheck vorbeischauen und uns dort mit ein bisschen Münzeinwurf supporten. Und ja, dann hätte ich gesagt, rasseln wir mal raus aus dieser Sendung und hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht bin ich wieder mit dabei, mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss.